Die Antwort der Gemeinde gerade auf Laurens Aufforderung, die kam perfekt. Das tat richtig gut. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Ich versuch's mit dem Osterwitz. Aber sicher ist sicher, ich habe mal mehrere mitgebracht. Ich bin der schlechteste Witzeerzähler auf diesem Planeten. Fritzchen hat alle Ostereier sofort alleine aufgegessen. Und die Mutter schimpft. Hast du denn gar nicht an deine Schwester gedacht? Sagt Fritzchen, na klar, eben deswegen habe ich mich ja so beeilt. Der Vater klärt seinen Sohn auf. Also, du musst es endlich mal erfahren. Der Osterhase, der Nikolaus, der Weihnachtsmann, das bin immer ich gewesen. Weiß ich doch längst, sagt der Kleine. Nur der Klapperstorch, das war Onkel Jochen. Und einen noch zum Schluss. Was ist unsichtbar und riecht nach Ostern? Ein Kaninchenfurz. So, das Osterlachen, das hat eine ganz lange Tradition. Lateinisch Risus Paschalis genannt. Damit soll die Osterfreude zum Ausdruck gebracht werden. Und das Osterlachen, das soll die Überlegenheit und den Sieg Jesu über den Tod symbolisieren. Der Tod hat sich an Christus verschluckt und jetzt ist er der Lächerlichkeit preisgegeben. So, und im Spätmittelalter, da hat man dann also das auch mit obszönen Handlungen unterlegt. Die waren da ja nicht zimperlich. Ja, dann hat der Priester blank gezogen und das hat dann also Ablehnung erzeugt, war zu obszön. Und insbesondere evangelische Christenmenschen haben gesagt, also das wollen wir jetzt nur gar nicht. Und dann ist das Osterlachen fast ausgestorben. Und ich merke aber schon, es hat hier geklappt. Die Osterfreude hat es aber auch naturgemäß relativ schwer. Weihnachten ist da einfacher. Das Weihnachtsfest, das liegt uns näher. Dabei sollen natürlich beide Feste uns froh machen. Und wenn man Leute fragt, Mensch, worauf freust du dich denn eigentlich bei diesen Festen? Und dann sagen die, jo, ein paar freie Tage, Ferien, Zeit für die Familie, Zeit für Freunde, gemeinsames Feiern. Manch einer wird auch die Bräuche erwähnen, den Weihnachtsbaum, die Krippe, Lichter, Ostereier, Osterhase, das alles aus Schokolade. Und vielleicht sagt auch der eine oder andere, das Erwachen der Natur zu Ostern, das ist auch schön. An beiden Festen, sowohl an Weihnachten als auch an Ostern, sollen wir uns über etwas freuen, über etwas, das Gott für uns getan hat. Ich glaube, dass sich Menschen mit der Weihnachtsfreude einfach leichter tun, denn die Symbole und Bräuche von Weihnachten, die vermitteln Wärme, Geborgenheit, das Thema Geburt, viele Frauen wissen, was das damit auf sich hat. Das ist einfacher zu verstehen als die Osterfreude. Die Osterfreude, da kann man dann die Freude verbinden mit dem Osterhasen und dem Osterei, aber das mit Christentum zu verbinden, das ist schon relativ schwierig. Denn Ostern, da dreht es sich irgendwie um das Thema Tod. Und Tod ist eine belastende Erfahrung, schmerzlich für uns. Auferstehung ist etwas, das uns noch fremd ist, ist schwer zu begreifen. Viele unserer Symbole und Bräuche zum Osterfest sind heidnischen Ursprungs und sind dann später erst mit christlicher Deutung aufgeladen worden. Unseren wilden Vorfahren, den Germanen, ist es dann einfach leichter gefallen, das Christentum anzunehmen. Das ist beispielsweise beim Weihnachtsbaum der Fall, ja, Lichterfest der Germanen, aber auch eben beim Osterei. Machst du mal das erste Bild? Ostereier, so wie wir sie kennen, das gibt es aber schon ewig lange, schon 60.000 Jahre alte Funde aus Afrika. Da gibt es dekorierte Straußeneier und auch schon vor 5.000 Jahren bei den Ägyptern hat man verzierte Eier in den Gräbern gefunden. Das hier ist eine bunte Ostertafel aus unseren Tagen. Frühen Christen haben Eier rot angemalt, um an das Blut Christi zu erinnern. Und die Germanen haben diesen Brauch gerne übernommen, denen war das Ei ein Fruchtbarkeitssymbol, wie übrigens auch der Osterhase, der Rammler. Seit der Spätantike wurde der Hase als Symbol für den schwachen Menschen interpretiert, der seine Zuflucht in Christus sucht. Das Öffnen der Eierschale heute Morgen, das soll uns daran erinnern, dass das Grab geöffnet wurde. Das Grab war allerdings leer. Neben den eigentlichen heidnischen Osterbräuchen, die später dann christlich umgedeutet wurden, gibt es aber ein ganz fest etabliertes biblisches Symbol, was sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament auf den Messias gedeutet wird, das Lamm Gottes. Machst du mal das nächste Bild? Ich habe extra beim Aldi für jeden Tisch gekauft ein Osterlamm, die hatten nämlich welche. Steht drauf Osterfantasie, finde ich blöd, das hat mit Fantasie nämlich so überhaupt gar nichts zu tun, ja. Sondern das ist ganz bedeutungsschwer, viel bedeutungsvoller als beispielsweise das Christkind. Im Christentum führt die Symbolik des Lammes für die Auferstehung Christi zum Backen von Osterlämmern als sogenanntes Gebildbrot. Ihr habt es am Tisch, das ist jetzt übrigens die Gelegenheit, nochmal kräftig zuzubeißen. Wann hat man schon die Gelegenheit, während der Predigt vor sich hin zu kauen? Bei ganz vielen Osterfeiern wird das Lamm aus Teig zur Speisen- oder Fleischweihe gebracht und dann neben anderen Speisen zum Osterfrühstück gerne verzehrt. Und diesen Brauch haben wir dann ja hier übernommen und das bewährt sich auch. Wir machen es beim Osterbrunch. Das Lamm Gottes ist aber nicht nur ein niedliches Osteraccessoire, sondern es ist tiefer Ausdruck von Gottes Heilsplan. Das Lamm Gottes findet sich bereits in der Stammväterzeit bei Abraham. Es ist im gesamten Judentum fest verankert als Passahlamm und im Neuen Testament schließlich wird das Lamm Gottes zum Bild für den neuen Bund durch Christus. Dieser neue Bund reicht dann bis ans Ende der Zeit, bis zum Ende der Welt am jüngsten Tag. Und aus diesem Grunde, mir ist das wichtig geworden, Gesa hat zu mir gesagt, Mensch, das Lamm Gottes, das gehört doch eigentlich auf Karfreitag. Und das ist auch nicht ganz verkehrt. Allerdings hat das Lamm Gottes eine Dimension, die ganz weit in die Zukunft reicht. Und aus diesem Grunde habe ich mich heute für den Text oder mehrere Texte über das Osterlamm entschieden. Machst du mal Bild 3? Ich habe diesen Caravaggio, den kennt ihr schon, den habe ich extra etwas aufgehellt. Das ist nämlich ein ganz düsteres Bild. Das heißt also, das, was ihr hier jetzt seht, das ist schon hell, vergleichsweise hell. Ihr kennt die Geschichte, die dahinter liegt, alle. Wir haben hier den Abraham. Abraham soll seinen einzigen geliebten Sohn Isaak opfern. Und der zieht das durch. Vielleicht machst du das Licht hier aus. Ach ja, ganz herzlichen Dank. Abraham zieht das durch. Wir haben ihn in der Mitte fest entschlossen. Ja, er drückt seinen Sohn Isaak, drückt er nieder. Der hat übrigens das Holz für seine eigene Opferung, hat er selbst getragen. Und Abraham hat in der Hand das Messer. Ja, da fällt ihm ein Engel in den Arm und ruft, Abraham, Abraham! Und er antwortete, hier bin ich. Und der Engel sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. In der Bildmitte Abraham, links der Engel und rechts schaut ins Bild ein männliches Lamm, ein Widder. Diesen Widder hatte Gott geschickt, ganz rechts ist er, rechts unten. Den hatte Gott geschickt als Ersatz für den Isaak. Für das Verständnis des Kreuzesgeschehens als Erlösung der Welt ist die Bindung Isaaks konstitutiv. Bindung nennt man das, weil Isaak ja nicht geopfert wurde. Gott schickt stattdessen einen Widder. Diese Bibelstelle aus 1. Mose 22, die können wir jetzt überhaupt gar nicht mal ansatzweise ausdeuten. So viel Zeit haben wir auch nicht. Man müsste eigentlich mehrere Predigten dafür haben, vielleicht so viel. Keine andere Stelle in der Tora präfiguriert in einem solchen Maß das Opfer eines geliebten Sohnes. Gott mutet es dem Abraham nicht zu, den Isaak zu schlachten, aber er mutet es sich selber zu. Gott schickt das Lamm Gottes. Und diese Vorstellung des Agnus Dei bezieht sich auf das Opfertier im Alten Testament, besonders dann auf die Passahlämmer. Das Blut der Lämmer wurde in der Nacht des Auszuges der Israeliten aus Ägypten, also beim Exodus, auf Gebot Gottes hin als Schutzzeichen vor der 10. Plage an den Türpfosten gestrichen. Und neben dem Backen von ungesäuertem Brot wurde das Schlachten eines Lammes zur zentralen Praxis des Passafestes. Und dabei ist dann eine gebratene Lammkeule oder ein gebratener Hühnerflügel eine der 6 vorgeschriebenen Speisen auf dem Sederteller. Auch das 4. Gottesknechtslied bei Jesaja 53 verbindet sich mit der Symbolik des Lammes. Dort heißt es vom Gottesknecht: Er wurde misshandelt und niedergedrückt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, und wie ein Schaf angesichts seiner Scherer, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Und bei Jeremia steht das Bild des Lammes für Ahnungslosigkeit und Vertrauen des Propheten gegenüber den Absichten seiner Widersacher. In Jeremia 11 heißt es: Ich selbst war wie ein zutrauliches Lamm, das zum Schlachten geführt wird, und ahnte nicht, dass sie gegen mich Böses planten. Wir wollen den Baum im Saft verderben, wir wollen ihn ausrotten aus dem Land der Lebenden, sodass man seinen Namen nicht mehr erwähnt. Und im Neuen Testament dann sind es vor allem die Schriften des Johannes, in denen die Lamm-Gottes-Symbolik eine besondere Rolle spielt. Machst du mal Bild 4? Da habe ich auch schon drüber gepredigt. Wir sehen hier Johannes den Täufer auf einem Ausschnitt vom Isenheimer Altar. Ganz typisch ist dieser Zeigegestus. Bezug ist Johannes 1 bei der Taufe Jesu. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist's, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Unten links ist das Lamm Gottes mit Kreuz und Messkelch. Machst du mal das nächste Bild? Diese Darstellung hier ist noch drastischer. Das ist der Genter Altar. Hier ist das Lamm Mittelpunkt des Bildes. Da kannst du auch ruhig mal groß drauf ziehen. Ziehst du uns mal das Lamm runter, wenn es geht. Das steht mitten auf dem Altar. Das Lamm Gottes. Es steht auf dem Altar und aus der Brust tritt Blut heraus in einen Abendmahlskelch. Und auf dem Antependium, also dem Altarvorhang, da stehen Zitate aus dem Johannesevangelium. Da heißt es: Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Und aus Johannes 14: Jesus, der Weg, die Wahrheit, das Leben. Und jetzt kannst du wieder groß die Totale setzen. Ja, wir haben da vorne einen Springbrunnen. Der ist achteckig, ist nämlich eigentlich ein Taufbecken. Da steht drauf nach Offenbarung 27: Dies ist der Strom des lebendigen Wassers, der vom Thron Gottes und des Lammes ausgeht. Auch bei Johannes sind die Bezüge zum Alten Testament höchst bedeutungsvoll. Die Kreuzigung Jesu, die fand nämlich nach dem Johannesevangelium zu der Zeit statt, als die Passahlämmer geschlachtet wurden. In den 3 synoptischen Evangelien fand das letzte Abendmahl Jesu in der Nacht des Passafestes statt, woher die enge Verbindung zwischen Abendmahl und der Symbolik des Lammes herrührt. In der Offenbarung schließlich nimmt die Vorstellung des Lammes, das hier identisch mit Jesus Christus ist, einen breiten Raum in der apokalyptischen Schau des Sehers ein. Wir haben vor einigen Wochen im Hauskreis ein bisschen Offenbarung gelesen und da stach mir das ins Auge, das Lamm Gottes. Da hat der Johannes die große Thronsaalvision und da sieht er ein Lamm, das ist wie geschlachtet, so beschreibt er das. Machst du mal Bild 5. Ja, das ist schön. Das ist das apokalyptische Lamm. Das ist in der Domschatzkammer. Das ist Kölner Goldschmiedekunst. Wir sehen ein Opferlamm. Und diese Ähnlichkeit mit der Opferung von Isaak, die ist auch beabsichtigt. Das ist ein Altar. Das Lamm liegt aber nicht auf einem Altar, sondern es liegt auf einem Buch mit 7 Siegeln. Das ist jetzt für uns kein Buch mit 7 Siegeln mehr. In Offenbarung 5 heißt es, und ich lese den Text mal am Stück, und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben innen und außen, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel, noch auf Erden, noch unter der Erde, konnte das Buch auftun, noch es sehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und seine 7 Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Wesen und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die 4 Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Das apokalyptische Lamm darf das Buch aufmachen. In diesem Buch steht die Zukunft. Das Lamm Gottes bestimmt die Weltgeschichte. Auch deine Zukunft steht in diesem Buch. Allein das Lamm kann das Buch mit den 7 Siegeln öffnen. Und das setzt dann die endzeitlichen Geschehnisse, die in dem Buch drin stehen, dann in Gang. Damit steht das Lamm Gottes nicht nur für Karfreitag und den Opfertod Jesu. Es steht auch für die Auferstehung und den Triumph des wiederkehrenden Christus. In der Offenbarung des Johannes wird auch auf die Hochzeit des Lammes verwiesen, die am Ende der Zeiten stattfinden wird, wenn Christus die erlöste Menschheit als seine glückliche Braut zu Gott heimführt. Am Ende ist es das Lamm, das zusammen mit Gott das Zentrum des neuen Jerusalems ist. Machst du mal Bild 7. Also falsch, nicht 7, das nächste Bild. So, musst du etwas größer ziehen. Ja, danke reicht. Ist ein kleines bisschen pixelig, aber schön. Das hier ist nämlich das neue Jerusalem. Das ist hier aus der Martinskirche in Ettlingen. Über dem neuen Jerusalem, Bild Mitte, da schwebt das Lamm. Es steht vor einem grünen Hintergrund, Farbe der Hoffnung in Christus. Von diesem Lamm, geschlachtet und auferstanden zum Heil der Welt, gehen 4 Ströme aus. Diese 4 Ströme treffen auf der Erde auf und lassen das Paradies neu entstehen. Über dem Paradies schwebt die himmlische Stadt, umflossen von den 4 Paradiesströmen als Krone und Mittelpunkt der Schöpfung. Die Stadt wird neu errichtet auf dem Versprechen Jesu: Ich mache alles neu. Das himmlische Jerusalem steht im Zentrum eines Dreiecks. Kann man hier jetzt nicht richtig gut sehen. Im Zentrum eines Dreieckes, Vater, Sohn und Heiliger Geist umgeben die neue Stadt in Dreieinigkeit. Das Lamm ist traditionell Zeichen des Lebens und der Unschuld. Sein weißes Fell symbolisiert die innere Reinheit und Frömmigkeit. Das Osterlamm verweist darauf, dass Jesus Christus unschuldig für die Menschen gestorben ist. Jesus Christus als Sohn Gottes, das reine und sündlose Lamm Gottes, das für die Sünden der Menschen vor Gott geopfert worden ist. Wir wissen, dass Jesus Christus durch seinen Opfertod die Versöhnung zwischen Gott und der gefallenen Schöpfung hergestellt hat und so den Sieg über Sünde und Tod errungen hat. Diese Versöhnung wird im Glauben an Jesus als Erlöser und bei der Taufe dem Menschen übertragen. Taufe steht für Sterben und Auferstehen. Du kannst dabei sein. In der Feier des Abendmahls sind wir immer wieder neu dabei. Und zum Schluss das letzte Bild. Das ist das Lamm Gottes, der Herrnhuter Brüder. Es trägt die Siegesfahne der Auferstehung. Osterfreude, das ist eine Freude, die dem Tod ins Auge sieht. Wir Christen kommen von der Auferstehung her. Sie macht uns erst zu dem, was wir sind. Menschen, die den Tod nicht mehr fürchten müssen. Dies macht Jesu Tod und Auferstehung mit uns. Sie macht uns zu befreiten und erlösten Menschen. Du bist frei. Der Herr ist auferstanden. Frohe Ostern. Amen.